Volker Hage, geboren 1949, ist wohl das, was man einen homme de lettres nennt. Einen Mann der Schrift, der in ganz unterschiedlichen Bereichen des Schreibberufes zu reüssieren weiß. Er begann seine journalistische Karriere bei der Frankfurter Allgemeinen. Er leitete die Literaturredaktion der Zeit und später die des Spiegel. Hage schrieb aber nicht nur in der Presse über Schriftsteller und deren Literatur. Er veröffentlichte auch zahlreiche biografische Bücher, etwa über Max Frisch, Philip Roth und John Updike. Internationale Beachtung erhielt Hage mit dem zeithistorischen Werk Zeugen der Zerstörung, die Literaten und der Luftkrieg. Seit 2015 wagt sich Hage auch an die Fiktionalisierung seiner Stoffe. Im Luchterhand Verlag erschien vor 3 Jahren sein erster Roman mit dem Titel Die freie Liebe. Und nun ist sein neues Werk erschienen, wiederum ein Roman. Des Lebens fünfter Akt heißt er, und ich freue mich, mit dem Autor darüber zu sprechen. Guten Tag, Herr Hage.
Ich grüße Sie heute.
Herr Hage, der fünfte Akt des Lebens bezieht sich in diesem Fall auf die letzten Lebensjahre des berühmten Wiener Schriftstellers Arthur Schnitzler. Und der Roman beginnt mit dem Tod seiner Tochter Lilly in Venedig. Was war denn da geschehen?
Ja, das ist in der Tat der Ausgangspunkt, ein tragischer, trauriger Ausgangspunkt. Die Tochter war 18 Jahre alt, er sitzt in Wien, sie ist verheiratet in Venedig mit einem 20 Jahre älteren Italiener, ein etwas ohnehin wildes, schwieriges Mädchen, das wusste der Vater auch. Er hatte aber gehofft, dass sie einfach durch diese große Liebe, die sie ihm auch erzählt hatte, und er hatte erst durchaus Skepsis natürlich, in so jungen Jahren seine Tochter da zu verheiraten, wie das altmodisch klingt. Aber der junge Mann, der für ihn junge Mann, wie gesagt 20 Jahre älter als die Tochter, kam ihm dann für seine Verhältnisse überraschend freundlich vor und er dachte eigentlich, das könnte gut gehen, hatte aber immer seine Zweifel.
Im Grunde genommen hat sich der Italiener auch rührend um Lilly gekümmert, die ja ganz offensichtlich psychische Probleme hatte.
Ja, das ist so, und das Wort Hebephrenie, was ich meine, der Schnitzler war ja auch Arzt, er wusste durchaus Bescheid, hatte auch Kontakt mit Sigmund Freud, allerdings hat er immer vermieden, sich selbst da auf die Couch zu legen, vielleicht aus guten Gründen. Jedenfalls, er wusste schon um die Problematik seiner Tochter. Es gibt da auch in früheren Jahren in der Pubertät einige Vorfälle, die ihm nicht entgangen sind, die auch sehr eigenartige Züge hatten, aber er zog sie allein nach der Scheidung von seiner Frau Olga. Er wollte das vielleicht auch alles nicht so wahrhaben. Und die Situation war natürlich für ihn furchtbar. Zunächst hieß es nur, das Mädchen ist im Krankenhaus, er soll doch bitte kommen, sie wünschte das. Inzwischen hatte seine Frau, die in Berlin lebte, erfahren, dass es lebensbedrohlich war. Und die Eltern sind also dann mit einem Flugzeug nach Venedig, das konnte man damals schon, in Direktflug 3,5 Stunden. Und als sie da ankam, war die Tochter in der Nacht schon gestorben.
An einer Blutvergiftung,
richtig.
Denn das Projektil war offenbar so unsauber. Lilly starb. Wie reagiert denn nun der Vater auf dieses Unglück?
Ja, das ist schwer zu sagen. Er war grundsätzlich, wie übrigens auch andere Schriftsteller, auch Goethe gehörte dazu, jemand, der ganz ungern Friedhöfe besuchte, der ganz ungern bei Beerdigungen dabei war. Und so hat er auch keinen Impuls gehabt, seine tote Tochter noch einmal zu sehen, im Gegensatz zu Olga, der Mutter. Er hat dann so reagiert, dass er später, er ist ja ein großer Tagebuchschreiber, eigentlich seit seiner Jugend, jeden Tag macht er sich Notizen. Und nun sind die Tagebücher der Tochter in den Besitz der Eltern gekommen. Frage blieb dann immer, wieso gehörten sie nicht eigentlich dem Witwer, aber nochmal, konnte der Arnoldo, hieß er, auch nicht so richtig sich da durchsetzen. Es war auch eine eigentlich sehr gute Beziehung zu den Eltern und wurde dann fast als so eine Art zweiter Sohn. Es gab ja noch den Bruder Heinrich, der das späte Glück des Vaters dann auch war, auf den er sich sehr konzentriert hat. Also er hat dann diese Tagebücher in Wien zurück wieder vorgenommen sich, und das ist eigentlich so der, ich sage immer, Glutkern des Romans, diese Vorstellung. Der Vater liest die Tagebücher der toten Tochter natürlich auch mit dem Impuls, vielleicht zu erfahren, was da in Venedig sich eigentlich abgespielt hat. Sie gesagt, sie hat zu einer Pistole gegriffen, sich angeschossen, würde man sagen. Es spricht viel eigentlich dagegen, dass es ein Selbstmord sein sollte. Es war eben ein bisschen eine Drama-Queen, die dann auch vorher schon mal, wie sich dann rausstellte durch die Lektüre der Tagebücher, mehrfach zu dieser Pistole gegriffen hat. Ja, man fragt sich natürlich, und das fragt sich der Vater sicher auch, aber er fragt es nie Arnoldo, warum um Gottes Willen war denn diese Pistole noch zugänglich für die Tochter, nachdem eigentlich doch klar war, bei Ehestreitigkeiten greift sie gern mal danach, manchmal hat er sie aus der Hand gerissen, hat auch gesagt, du musst jetzt zurück zu deinem Vater, ich halte das nicht mehr aus, dann hat sie gesagt, ich liebe dich, ich will bei dir bleiben. Es war eine offenbar ja, sexuell sehr positiv getönte Beziehung, Ehe, die aber gleichzeitig, was ja oft der Fall ist, als Kehrseite große Streitigkeiten und Zwistigkeiten hatte.
Der Roman lebt, wie ich finde, neben der sehr anschaulichen Schilderung von Schnitzlers Einsamkeit nach dem Tod der Tochter, von den vielen Zitaten aus den historischen Dokumenten. Sie haben das ja vorhin schon angedeutet, wie etwa den Briefen und eben jenen Tagebüchern. Da zeigt sich natürlich der gute Rechercheur. Aus welchen Quellen durften Sie denn zitieren?
Ja, also es gibt in der Tat erstmal einen riesigen Nachlass, der zum Glück gerettet wurde, übrigens von der Frau, also der Witwe, sagt man fast, so hat sie sich auch gefühlt, aber eigentlich ja der Ex-Ehefrau, die dafür gesorgt hat, dass dieser Nachlass nach Cambridge verschifft wurde, sodass man tatsächlich erstmal die ganzen Unterlagen hat. Schnitzler war ein unglaublicher Sammler eigener Sachen, von Briefen, von, wie gesagt, Tagebücher hat er geschrieben, sodass ein Fundament da ist, auf das man setzen kann, und das war mir auch wichtig. Es gibt ja bei so einer Romanbiografie die Möglichkeit, Leerstellen total zu füllen mit viel Fantasie. Das ist nicht so meine Art. Die haben eben das Wort Recherche schon genannt. Ich komme halt aus dem Journalismus. Und die Freiheit, die man als Erzähler dann eben doch hat, im Gegensatz zu den Biografien, die ich früher geschrieben habe, ist, dass man einfach sich in so eine Person hinein zu versetzen versucht. Und insofern waren diese Grundlagen sehr gut. Speziell natürlich dieses Tagebuch von Lilly. Die anderen waren ja verfügbar. Das liegt nämlich im Literaturarchiv in Marbach und war von den Enkelsöhnen zunächst mal gesperrt bis zum Jahr 2020. Und in der Tat musste ich dann eigentlich nach Wien fahren und versuchen, eben den dort lebenden Enkel Michael Schnitzler davon zu überzeugen, dass ich ehrenwerte Absichten habe und keine. Ja, weil die hatten Angst. In der Tat sind diese Tagebücher von Lilly, ja, lassen Sie nicht im allerbesten Licht erscheinen, worauf ich vorbereitet war, weil das der Vater auch schon in seinem Tagebuch immer schreibt, als er die Tagebücher liest und dem Tenor nach, sie war doch geistig viel weiter und warum ist sie hier in diesen Tagebüchern, kommt sie so, ja, wir würden heute sagen, vielleicht pubertär rüber, und er war da sehr verzweifelt. Nun hat er aber in dem Tagebuch selber dann nie zitiert aus diesen Tagebüchern. Er hat nur immer wieder so Seufzer gemacht in heftigster Verzweiflung und an dem Tag, warum habe ich das nicht gewusst und so weiter. Und dann will man natürlich, muss man eigentlich, das war fast eine Voraussetzung für diesen Roman, dann nachschauen, ja, um Gottes Willen, was hat denn die Tochter da eigentlich geschrieben?
Man würde vielleicht heute sagen, Lilly war manisch-depressiv, ohne dass ich das jetzt im Detail medizinisch begründen konnte. Herr Hage, Sie erzählen parallel zur Trauerarbeit des Vaters ein ganzes Geflecht von unterschiedlichen Beziehungen, die Schnitzler mehr oder weniger parallel geführt hat. Ja. Vielleicht geben Sie uns mal einen Überblick über all die Herzensdamen im Leben des gar nicht mehr so jungen Herrn Schnitzlers.
Ja, das ist ja wohl wahr. Ich meine, das ist, wir reden über die zweite Hälfte 60. Er geht auf die 70 zu. Das ein Geburtstag, den er leider dann nicht mehr erlebt. Und war umgeben ja zeitlebens sowieso von Frauen. Er war, wie er das mal genannt hat, seine impertinente Sinnlichkeit hat ihn da schon sehr früh, auch zum Teil in bekannte Beziehungen, die in Wien natürlich auch für Gerede sorgten. Das war dann in jungen Jahren eher. Als er geheiratet hatte, eben jene Olga, die Mutter seiner beiden Kinder, ja, wie soll man das mal formulieren, kam er eigentlich zur Ruhe. Es war aber eine sehr, sehr schwierige Ehe und irgendwann war sie halt geschieden, weil die Frau einen Geliebten hatte und er hat gesagt, entweder der oder ich, wie das halt so vorkommt, auch in der Schriftstellerkreisen. Sie ging dann und hat das später sehr bereut, wollte immer wieder zurück. Das war die eine, die ihn immer wieder belagerte, die Ex-Frau. Dann gab es eine Freundin, Klara Polacek, eine Schriftstellerin, auch nicht sehr berühmt, aber immerhin auch nicht ganz ohne Erfolg, die sehr eifersüchtig war und eigentlich von einem gewissen Zeitpunkt an für ihn kein Objekt der Liebe mehr war, was er ihr auch sagte. Er möchte Freundschaft und Freiheit, waren immer seine Begriffe, und das hat sie vehement abgelehnt. Gesagt, nein, nur Liebe, sonst gar nichts. Und er hing an ihr, wollte aber im Grunde die Sache immer klären. Es gab dann noch eine junge, ganz eigenwillige Person, Hedi Kempny, die ihn, ja, sie war Mitte 20, er schon Mitte 50 eines Tages anschrieb und sagte, ich möchte gerne eine Stunde mit Ihnen spazieren gehen. Das fand er dann so lustig, dass er gesagt hat, okay, machen wir. Und das blieb dann im Grunde seine Herzensfreundin. Immer leicht erotisch getönt, das gehörte zu dieser Beziehung dazu, aber auch doch immer wieder auf Distanz und Abstand. Ja, und ganz am Schluss, also wir kommen jetzt dann schon zum vierten Fall, wenn man das so sagen darf, gab es dann noch eine große Liebe zu einer noch jüngeren, mehr als 30 Jahre jüngeren Übersetzerin, die ihn ins Französische, seine Sachen ins Französische übersetzen wollte. Verheiratet war, zwei kleine Kinder hat, also hochkompliziert, das konnte man eigentlich nur unter der Decke halten. Der Ehemann sollte es nicht wissen, Clara sollte es nicht wissen, Olga durfte es eigentlich auch nicht erfahren. Hedi hat so halt mitgekriegt und rasend vor Eifersucht, obgleich sie immer sagte, ich bin ja gar nicht deine Geliebte, wieso bin ich auf die so eifersüchtig, und heulte und war verzweifelt, und er hat sie beruhigt und gesagt, ich liebe dich trotzdem. Also er hatte ein großes Herz, wenn man das so ein bisschen salopp sagen darf, aber war in diesem ganzen Geflecht schon sehr, sehr unglücklich bis zu den tiefen Depressionen und fand das alles ganz entsetzlich, sagte ich, für ein so unmoralisches Leben, sagte er zu Hedi. Ich komme da auch nicht mehr raus, und so blieb es dann auch bis zum letzten Atemzug, ja.
Nun hätten Sie mit dem sehr umfangreichen Material auch ein erzählendes Sachbuch schreiben können. Was reizt Sie denn nach all den Jahren als Literaturkritiker, nun selbst einen Roman zu schreiben, jedenfalls aus diesem Stoff heraus?
Ja, das war, wie soll ich mal sagen, also diese Idee, das heißt ja immer, jeder Kritiker hat einen Roman in der Schublade, das ist Quatsch, weil es gibt wirklich viele Kollegen, die gar kein Interesse in der Richtung haben. Bei mir war es durchaus so, was ja auch vorkommt, dass man in der Jugend Gedichte schrieb und immer solche Fantasien hatte. Es gibt auch einen ersten, nie veröffentlichten Roman, den ich mit Anfang 20 geschrieben habe. Und dann kam halt die schöne Pflicht des Kritikers. Ich habe dann ja 40 Jahre lang Literaturkritik betrieben, biografische Werke geschrieben, auch immer so leicht erzählende Sachen, Reisereportagen zu den Schauplätzen der Weltliteratur. Dann die Biografien sind ja auch irgendwie erzählen. Das ist ja ein fließender Übergang. Im Grunde gibt es ja in den Biografien auch erzählende Passagen, wie es jetzt in dem Roman sozusagen biografisches Fundament gibt. Also das sind Übergänge. Aber in dieser Form war immer klar, wenn ich mal so einen Roman schreibe, dann wäre das eigentlich der Stoff, weil ich finde diese traurig, melancholische und gleichzeitig zum Teil eben auch, ja, wie soll ich sagen, muntere, auch komische mit diesen vielen Frauengeschichte. Die hat ja so eine Leichtigkeit dann auch wieder. Also bei aller Tragik, sonst wäre es ja auch fast nicht auszuhalten. Aber so kriegt das so eine gewisse Balance. Und ich glaube, das konnte man tatsächlich nur in dieser freien Form schreiben. Also der Unterschied ist ja, wenn der Biograf, sagen wir mal, eine Fantasie hat, eine Leerstelle füllen will, dann müsste er sagen, hier könnte Schnitzler gedacht haben oder das wäre möglich so. Da müsste er sich absichern, sagen, hier gibt es kein Zitat.
Sie müssten vor allem immer im Konjunktiv schreiben.
Eigentlich immer so. Und das hier fällt eben weg. Ich traue mich, versuche mich möglichst nah an die Figur ranzutasten. Und
das
habe,
ist Ihnen gelungen.
Dankeschön. Es gibt natürlich auch da sehr viel Materiale, das Glück, dass zum Beispiel die Frauen auch Tagebuch geführt haben, die ihn umgaben. Und so gibt es diese Doppelperspektive manchmal. Und es gibt auch Gesprächsprotokolle, vor allen Dingen von der Clara Polacek, die dann ihre Eifersucht ihm entgegengeschleudert hat und zu Hause dann aufgeschrieben hat, wie diese Gespräche verlaufen sind. So hat man ungefähr eine Vorstellung, wie vielleicht da geredet wurde. Es ist natürlich immer Fantasie dabei und es bleibt auch viel Spielraum. Aber das hat mich gereizt. Ich wollte jetzt nicht eine Schnitzler-Biografie schreiben.
Volker Hager war das über seinen Roman Des Lebens fünfter Akt, der im Luchterhand Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hager.
Sehr gerne.